Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski.
Gespräche mit Expertinnen und Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 17.
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, sagt ein Sprichwort. Und wie wir uns Eindrücke von anderen Personen machen, ist besonders im Schulsystem eine Frage, die es sich näher zu beleuchten lohnt. Die Wahrnehmung anderer Menschen und sozialer Prozesse ist kein passiver, rezeptiver Prozess, sondern eine aktive Tätigkeit, die immer sowohl Informationsaufnahme als auch Interpretation beinhaltet. Ob wir wollen oder nicht, ist diese Wahrnehmung durch unsere subjektiven Einstellungen und unsere Vorerfahrungen beeinflusst. Die Sozialpsychologie befasst sich mit sozialer Wahrnehmung als dem Verständnis von dem, was Menschen über sich, andere und die sozialen Prozesse, die sich zwischen Personen abspielen, denken. Aber wie entsteht dieses Verständnis? Wodurch wird es beeinflusst? Welchen Verzerrungen unterliegt es? Und wie wirkt es sich auf Urteils- und Verhaltensweisen von Lehrpersonen aus? Zur Klärung dieser Fragen ist Dr. Silvana Weber zu Gast. Frau Weber ist Postdoc am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien und am Institut Mensch-Computer-Medien der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Sie forscht zu Fragen der sozialen Identität, Migration und Akkulturation, sozialen Vergleichen sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.
Ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Silvana Weber. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, heute mit Ihnen über dieses spannende Thema zu sprechen.
Dann gehen wir in medias res. Könnten Sie erläutern, was das Konstrukt der sozialen Wahrnehmung aus sozialpsychologischer Sicht genau ist und inwiefern es in Schule und Unterricht eine Rolle spielt?
Die soziale Gruppenzugehörigkeit ist ja für uns als Menschen sehr, sehr zentral. Also zum Beispiel unsere ethnische oder politische oder religiöse Zugehörigkeit, aber beispielsweise auch der Fußballclub, in dem wir spielen oder von dem wir Fan sind oder auch unsere Nachbarschaft. Und soziale Wahrnehmung ist die Wahrnehmung und die Interpretation von sozial relevanten Informationen, beispielsweise basierend auf der Gruppenzugehörigkeit, aber auch andere zwischenmenschliche Signale. Und diese Informationen sind wichtig, damit wir andere Personen oder auch Gruppen besser verstehen und einschätzen können. Und das kann sowas sein wie Körpersprache, also jemand, der uns mit einem Lächeln entgegentritt und offen ist, versus jemand, der vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, aber auch das Aussehen, das Geschlecht, die Kleidung von der Person. Also all das beeinflusst unser Verhalten basierend auf unserem Denken. Und das spielt natürlich in der Schule, im Unterricht eine Riesenrolle, weil wir ja face-to-face mit den Schülerinnen und Schülern interagieren.
Wenn wir gleich bei Schule und Unterricht bleiben, eine Lehrperson übernimmt nach den Ferien eine neue Schulklasse. Aus der Forschung, zum Beispiel aus den klassischen Studien von Brophy und Good, wissen wir, dass die Lehrperson innerhalb sehr kurzer Zeit Erwartungen bezüglich des Leistungsvermögens und auch Erwartungen bezüglich der Persönlichkeitsmerkmale der Schülerinnen und Schüler bilden wird und dass diese Erwartungen dann extrem stabil bleiben. Was passiert genau bei der Erwartungsbildung und welche Probleme ergeben sich daraus?
Also das sind verschiedenste Effekte, die hier zutage treten. Das ist der klassische Primacy-Effekt, dass der erste Eindruck ein sehr stabiler Eindruck ist, den wir uns bilden. Und der bleibt dann auch erstmal bestehen. Und es führt oft dazu, dass wir so ein falsches Verständnis entwickeln. Und das wiederum kann auch zu negativen Konsequenzen für Schülerinnen und Schüler führen. Also so ein ganz klassisches Beispiel, so erste Schulwoche und da sitzt ein Schüler und der guckt ganz viel aus dem Fenster, träumt vor sich hin, malt vielleicht. Und die Lehrkraft denkt sich, ja, desinteressiert und vielleicht Desinteresse basierend auf mangelnden Fähigkeiten, der hat schlicht keinen Bock. Und die Konsequenz ist dann, dass ich mich vielleicht dem Schüler weniger zuwende und mich eher fokussiere auf Kinder, die vielversprechender sind, in Anführungsstrichen. Und durch diese mangelnde Aufmerksamkeit, also der Schüler wird weniger aufgerufen, der bekommt auch weniger Lob, fallen die Leistungen ab. Und dadurch sieht sich aber die Lehrkraft in ihrer ursprünglichen Vermutung bestätigt, weil Desinteresse und mangelnde Fähigkeit. Und was wir hier aber jetzt haben, ist beispielsweise der klassische fundamentale Attributionsfehler, weil der Schüler wurde so eingeschätzt, dass er halt desinteressiert, mangelnde Fähigkeiten, vielleicht faul ist. Aber vielleicht hat der Schüler eine krebskranke Mutter zu Hause, macht sich momentan unglaublich viele Sorgen und hat deswegen gar keine geistigen Kapazitäten gerade, um sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Und das heißt, es wurde internal attribuiert durch die Lehrkraft. Es dachte, es liegt an der Person selbst. Und dadurch, dass gar nicht großartig nachgefragt wurde, wurden so situative und externe Faktoren gar nicht so richtig in Betracht gezogen, die das Verhalten genauso gut oder vielleicht sogar besser erklärt hätten.
Mhm. Fundamentaler Attributionsfehler, vielleicht nochmal ganz kurz eine Erläuterung.
Genau, also der fundamentale Attributionsfehler ist eine klassische kognitive Verzerrung, dass wir interne Erklärungen heranziehen für ein Verhalten, das aber vielleicht durch externe Faktoren genauso gut oder besser erklärt werden könnte. Also wenn uns im Bus jemand anrempelt, dann denken wir uns, wie unaufmerksam, was für ein Rüpel. Aber vielleicht war die Person total in Gedanken oder ist auch gerade gestolpert oder sonst was.
Ein paar typische Labels aus dem Kontext Schule. Dreierschüler, Sorgenkind, Musterschülerin, Faulenzer. Warum typisieren Menschen so gerne?
Die kürzeste Antwort ist, das erleichtert uns so vieles im Alltag. Also wir haben schlicht und ergreifend, niemand von uns hat die Zeit und die Ressourcen, ständig alles systematisch zu analysieren und durchzudenken. Und deswegen nehmen wir geistige Abkürzungen. Und das ist was, was völlig normal ist und was jeder Mensch tut, weil das schlicht und ergreifend effizienter ist für uns. Und es führt auch oft zu guten Entscheidungen oder zu vernünftigem Handeln. Aber natürlich führt es auch oft dazu, dass wir durch dieses Schubladendenken glauben, wir hätten jetzt einen guten Weg, um mit der Person umzugehen, weil wir haben die ja ganz gut kategorisiert. Aber, und hier treten wieder die Verzerrungen auf, vielleicht ist es doch nicht so ganz richtig, was wir uns über die Person gedacht haben und handeln entsprechend nicht ganz korrekt oder im Sinne unserer Aufgabe als Lehrkraft oder im Sinne der optimalen Förderung für die Schülerinnen und Schüler.
Und an der Stelle wird es dann problematisch. Sie schreiben ja in einem Artikel, unser Gehirn ist ein notorischer Lügner. Was meinen Sie damit genau? Und was macht unsere soziale Wahrnehmung so fehleranfällig?
Das ist vielleicht eine etwas plakative Ausdrucksweise, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir nicht ganz so rational sind, wie wir manchmal gerne wären oder wie wir manchmal gerne glauben zu sein. Schlicht und ergreifend der Ausdruck dafür, dass unser Gehirn, obwohl es ganz gut funktioniert im Normalfall, doch recht anfällig ist für verschiedenste kognitive Verzerrungen, also für systematische und unbewusste Denkprozesse, Heuristiken, geistige Abkürzungen. Und das führt eben dazu, dass wir nicht diese objektive oder neutrale Beurteilung vornehmen können, die wir oft gerne hätten oder die vielleicht erstrebenswert wäre in bestimmten Kontexten. Und das hat bestimmte Gründe und keiner davon ist wirklich verwerflich, sondern es ist alles menschlich. Wir wollen alle ein positives Bild von uns selbst haben und bestimmte kognitive Verzerrungen dienen halt genau diesem Zweck, dass wir uns selbst gut sehen können. Wir bevorzugen auch Informationen, mit denen wir vertraut sind und die unseren vorherigen Einstellungen oder auch unserer Sozialisierung entsprechen. Und zu guter Letzt, niemand von uns hat unbegrenzte Zeit und Ressourcen und deswegen verwenden wir eben auch diese Abkürzungen und machen entsprechende Fehler, um Ressourcen sparen zu können, um Zeit sparen zu können.
Der Effekt, den Sie hier ansprechen, ist der der selbstverdienlichen Attribution. Bedeutet, wenn mir etwas gelingt, dann führe ich es eher auf meine eigene Anstrengung oder meine eigene Begabung zurück. Dagegen, wenn etwas misslingt, dann erkläre ich es eher durch externe Umstände.
Ganz genau, ja.
Ich möchte gerne ein klassisches Experiment aus der Schublade ziehen, das Experiment von Solomon Asch aus den 1940er Jahren. Dieses Experiment hat wesentliche Erkenntnisse dazu geliefert, wie Menschen sich über andere Personen ein Urteil bilden. Und es zeigt sich, dass unbewusste Prozesse, die durch wirkliche Kleinigkeiten ausgelöst werden, erheblich zur Urteilsbildung beitragen. Und gerade für Lehrpersonen, denke ich, ist die Urteilsbildung über Schülerinnen und Schüler aber ein zentraler Bestandteil der beruflichen Tätigkeit. Was sollten Lehrpersonen aus Ihrer Sicht unbedingt wissen, wenn es um Urteilsbildung geht?
Also ganz kurz vielleicht zu diesem ganz klassischen Experiment. Da wurden Versuchspersonen eine ganze Reihe von Adjektive gezeigt. Und diese Listen von Adjektiven waren identisch, bis auf einen einzigen Unterschied. In der einen Liste kam das Wort warm vor und in der anderen kam das Wort kalt vor. Und das waren Adjektive, die eben benutzt wurden, um eine Person zu beschreiben. Und danach wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, so ja, wie schätzt du jetzt die Person so ein, basierend auf diesen Adjektiven? Und diese klitzekleine Veränderung, praktisch die Veränderung dieses einen Adjektivs von warm und kalt, hat dazu geführt, dass die Person entweder als überheblich und gefühlslos beschrieben wurde, berechnend, oder als aufrichtig, großzügig, als nett. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass sozusagen so eine winzige Kleinigkeit unsere Urteilsbildung so tiefgreifend verändern kann, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass ein Urteil, das wir uns bilden über eine Person, nicht nur unser Denken beeinflusst, sondern eben auch unser Handeln, wie wir uns der Person gegenüber dann verhalten. Und das muss noch überhaupt nicht bewusst passieren, sondern das passiert meistens sogar dann unbewusst. Und dadurch, dass dieses Urteil dann meistens im Folgenden sehr stabil ist, das wir uns gebildet haben, aufgrund von bestimmten Effekten, sollten wir uns als Lehrpersonen immer wieder vor Augen führen, dass es sich lohnt, eigene Urteile auch immer mal wieder zu überprüfen und systematisch zu hinterfragen, um negative Effekte zu verhindern. Denn schlimmstenfalls beeinflussen wir durch unser Verhalten als Lehrkraft beispielsweise die schulische Laufbahn eines Kindes oder auch die spätere Berufswahl.
Ja, und wir wissen, dass sogar Banalitäten wie Vornamen von Kindern und Jugendlichen Einfluss darauf haben, wie sie in der Schule bewertet werden. Also Maximilian bekommt bei gleicher Leistung bessere Noten als Justin. Welches Phänomen steckt hinter diesem Befund?
Der Effekt, der da dahinter steht, ist der sogenannte Kevin-Effekt oder auch der Kevinismus. Es wurde so genannt. Ist nichts anderes als ein Phänomen, dass Name eines Kindes als Indikator dafür genommen wird, aus was für einem sozialen Milieu das Kind kommt. Und dieses soziale Milieu wiederum wird als Indikator genommen, dass bestimmte Vorurteile und Stereotype aktiviert werden, die wiederum dazu führen, dass ich bestimmte zwischenmenschliche Reaktionen zeige, basierend eben auf dieser Gruppenzugehörigkeit oder dieser vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit. Weil vielleicht kommt Justin ja auch nicht aus dem sozialen Milieu, in dem ich ihn basierend auf seinem Namen, den Stereotypen, die ich damit assoziiere, vermuten würde. Und das führt dann eben dazu, dass ich zum Beispiel, das ist nicht nur bei Jungs so, sondern auch bei Mädchen, Hannah, gehe ich davon aus, die ist nett und freundlich und wohlerzogen und Mandy ist frech und verhaltensauffällig. Mhm. Und entsprechend verhalte ich mich dann auch diesen Kindern gegenüber und dann setzt das wiederum die ganze Reaktionskette von Aktion und Reaktion in Bewegung. Dass eben ein Kind vielleicht dann auch weniger gefördert wird und durch das eigene Verhalten auch die Vermutung wieder bestätigt.
Im Sinne einer self-fulfilling prophecy.
Exakt.
Und welche anderen Merkmale außer Vornamen beeinflussen unsere soziale Wahrnehmung besonders deutlich?
Es sind vor allem Stereotype, die sehr tief in uns verankert sind, basierend auf Gruppenzugehörigkeiten. Und ich habe mich in meiner Forschung mit ethnischer Zugehörigkeit beispielsweise sehr intensiv auseinandergesetzt, dass Personen mit einem Migrationshintergrund, Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund als eher faul oder als weniger leistungsstark stereotypisiert werden und entsprechend ihnen dann auch entgegengetreten wird, beziehungsweise sie haben diese Stereotype selbst so internalisiert und glauben da selber dran oder haben Angst, basierend auf dem Stereotyp beurteilt zu werden und gar nicht basierend auf ihrer echten Leistung, die sie zeigen, dass das wiederum in Leistungssituationen zu einer Verschlechterung führt. Es gibt es auch umgekehrt, dass zum Beispiel Personen mit einem asiatischen Hintergrund sind oft mit dem Stereotyp belegt, dass die gut in Mathe sind. Auch das kann dann dazu führen, dass die tatsächlich eine gute Leistung in Mathe zeigen, weil sie dort besonders gefördert werden. Also wir sprechen nicht nur hier von negativen Effekten, sondern vielleicht auch welchen, die dazu führen, dass bestimmte Personengruppen bevorzugt werden. Dann ist natürlich Geschlecht ein Riesenfaktor, der zu Stereotypisierung führt. Also Jungs sind gut in Mathe, Mädels sind gut in Deutsch. Wir haben hier so diese klassischen Geschlechtereffekte, die dann auch, das zieht ja einen großen Rattenschwanz nach sich, dazu führen, dass wir nach wie vor eine Unterrepräsentation von Frauen in den STEM-Fächern beispielsweise haben. Und dann sind es aber auch andere Sachen, die vielleicht uns gar nicht so sofort in den Kopf kommen, wie die Kleidung einer Person, die wiederum ein Indikator dafür ist, aus welchem sozialen Milieu vielleicht ein Kind kommt. Die Körpersprache, ist es jetzt ein Kind, das sehr extrovertiert ist und schreibe ich ihm deswegen vielleicht besonders viel soziale Kompetenz zu? Oder auch solche Sachen wie, trägt das Kind eine Brille? Weil Brillenträger sind, auch da gibt's Forschung dazu, werden eher als intelligent wahrgenommen. Oder ist das Kind vielleicht übergewichtig und wird ihm deswegen, werden ihm da bestimmte Attribute zugeschrieben, weil Übergewicht steht oft Stereotyp für Faulheit oder mangelnde Selbstkontrolle.
Jetzt sagt ja wahrscheinlich niemand zu einem Kind oder Jugendlichen, ich halte dich für besonders faul oder ich halte dich für wenig begabt oder ich halte dich für verhaltensauffällig. Und trotzdem erkennen Schülerinnen und Schüler sehr genau, wie sie eingeschätzt werden. Beispielsweise, wenn eine Lehrperson vor einer Prüfung die Sitzordnung ändert, damit leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler nicht neben leistungsstärkeren sitzen. Das Verhalten passt sich sogar den Einschätzungen an. Und meine Frage, wie kann das sein?
Das ist wieder der Zusammenhang zwischen unserem Denken und unserem Handeln. Dass wenn wir bestimmte Einstellungen haben, dass die unser Handeln dann beeinflussen und das eben oft unbewusst passiert. Und deswegen rufe ich vielleicht basierend auf meiner Erwartungshaltung dem Kind gegenüber ein Kind öfter oder weniger oft auf. Und es fällt mir gar nicht so auf als Lehrkraft. Oder ich stelle einem Schüler oder einer Schülerin besonders schwierige oder besonders einfache Fragen. Basierend auf meiner Erwartungshaltung, ob es jetzt diese Frage beantworten kann oder halt vielleicht nicht. Oder ich frage auch ein Kind öfter oder weniger oft, wie es ihm denn geht oder ob eh alles in Ordnung sei, auch zu Hause, und bringe dem Kind so auch Interesse entgegen. Und diese Aufmerksamkeit, die ausgeprägter oder weniger ausgeprägt sein kann, basierend auf meinen Erwartungen, mündet eben auch in eine Förderung oder auch mal ein Fordern von dem Kind, dass es sich auch besonders anstrengt. Und es kann auch einfach die Körpersprache sein, dass ich einem Kind mehr zugewandt bin oder weniger zugewandt bin oder mit bestimmten Kindern im Klassenzimmer mehr Blickkontakt halte als mit anderen. Und ja, dadurch kriegt das Kind eben diese Erwartungshaltung eher unterschwellig kommuniziert. Und wir haben hier dann eben wieder den Effekt der Self-Fulfilling Prophecy. Man verhält sich entsprechend auch der Erwartung des Gegenübers. Und das Verhalten des Kindes wird eben dadurch beeinflusst. Und das kennt auch, glaube ich, jeder von uns. Wenn jemand zu uns nett ist, dann sind wir meistens nett zurück. Wohingegen, wenn sich jemand uns gegenüber unhöflich oder rüpelhaft verhält, dann werden wir auch eine entsprechende Reaktion entgegenbringen.
Self-fulfilling Prophecy haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Wer dazu noch etwas mehr wissen möchte, gerne die Folge 14 anhören. In der haben wir uns mit der Self-fulfilling Prophecy noch etwas ausführlicher beschäftigt. Viele kognitive Verzerrungen gehen auf das Phänomen der Motivated Cognition zurück. Könnten Sie erklären, was mit diesem Begriff gemeint ist und wo das Phänomen im Kontext Schule eine Rolle spielt?
Motivated Cognition, das deutsche Pendant ist die motivierte Wahrnehmung oder motiviertes Denken, bringt eigentlich nur zum Ausdruck, dass sich unsere Motivation und unser Denken gegenseitig beeinflussen. Und wir haben bestimmte Einstellungen, zum Beispiel politische Einstellungen, religiöse, oder wir haben in unserem Leben Erfahrungen gemacht, wurden auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert, erzogen. Und deswegen präferieren wir bestimmte Ergebnisse einer sozialen Interaktion beispielsweise. Und diese Präferenz des Outcomes führt dann dazu, dass wir bestimmte Informationen, die diesem Ergebnis zuträglich sind, im Denkprozess bevorzugen beispielsweise oder dieser Information mehr Gewicht geben. Und das geschieht total unbewusst, aber das beeinflusst natürlich unser Denken und Handeln. Und so unter- oder überschätzen wir beispielsweise Schülerinnen und Schüler basierend auf ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Wir nehmen bestimmte Dinge besonders wahr, wenn wir wissen, dass zum Beispiel ein Kind eine ADHS-Diagnose hat oder familiäre Probleme hat. Und es ist letztendlich einfach die Überlegung, ich bin motiviert, dass eine bestimmte Einstellung, die ich habe, bestätigt wird und entsprechend passe ich mein Denken an.
Dieses Bestätigen oder Nichtbestätigen von Vorerfahrungen, da wären wir dann eigentlich schon beim Confirmation Bias, einem Effekt, bei dem Informationen, die unsere Annahmen bestätigen, deutlicher wahrgenommen werden, während widersprechende Informationen eher ausgefiltert werden, was dann in vielen Fällen zu irrationalen Entscheidungen führt. Gibt es im schulischen Kontext für dieses Phänomen besonders eindrucksvolle Beispiele?
Gibt es verschiedenste Beispiele. Eins sind Lerntypen. Also wenn ich mir jetzt als Lehrkraft so das Urteil gebildet habe, das ist jemand, der lernt besonders gut in Gruppenarbeiten. Oder das ist jemand, der ist besonders praktisch veranlagt. Oder hier haben wir eine Einzelkämpferin. Und wenn ich jetzt eine Person in diesem Setting beobachte, dann schaue ich da besonders genau hin und sehe mich dann bestätigt darin, weil die jetzt in diesem Setting besonders gut vielleicht auch performt und übersehe aber, dass meine Einzelkämpferin auch in der Gruppe, in anderen Kontexten sich genauso gut schlägt oder dass jemand, den ich als praktisch veranlagt abgestempelt habe, genauso gut theoretische Herleitungen beherrscht. Gibt aber auch andere Kontexte, wie jetzt wieder das Geschlechtsstereotyp, das besonders wahrgenommen wird, dass jetzt ein männlicher Schüler zum Beispiel in Mathe und Physik besonders gute Wortbeiträge bringt, wohingegen übersehen wird, dass in Geschichte oder in Deutsch seine Wortmeldungen genauso eine Qualität haben oder der Schüler wird gar nicht aufgerufen. Das kann natürlich auch sein. Wohingegen die Schülerin besonders in Deutsch hervorsticht und besonders auffällt, wenn sie in Physik vielleicht eine falsche Antwort gibt. Und das kann und ist leider auch bestätigt, dass es oft so ist, zum Beispiel die Schulempfehlungen beeinflussen für den Übertritt von der Grundschule dann aufs Gymnasium oder eben nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch Empfehlungen oft ausgesprochen werden, basierend auf kognitiven Verzerrungen, nicht basierend auf der tatsächlichen Leistung eines Schülers oder einer Schülerin.
Ja, ich würde vielleicht noch einen Aspekt ergänzen. Sie haben jetzt von mehreren Lerntypen gesprochen. Es gibt ja auch noch eine klassische Einteilung in visuelle, auditive und kinästhetische Lerntypen. Und es ist ganz interessant, weil es sich dabei eigentlich um eine irrationale Annahme handelt, die wissenschaftlich längst widerlegt ist. Aber genau durch das Confirmation Bias wird sie aufrechterhalten, weil eben Lehrerinnen und Lehrer den Eindruck haben, ach, da lernt jemand besonders gut visuell und das passt in meine Erwartungen Und wenn der gleiche Schüler oder die gleiche Schülerin sich konträr zu den Erwartungen verhält, dann bemerkt man es eben nicht oder weniger. Und insofern ist es auch ein schönes Beispiel, wie irrationale Annahmen im pädagogischen Kontext genau auf diesen Effekt zurückgehen.
Absolut.
Letzte Frage. Sie haben jetzt ja an vielen Stellen herausgearbeitet, dass soziale Wahrnehmung oft unbewusst abläuft und über subtile Prozesse und dass uns nicht immer ganz bewusst ist, wie wir eigentlich urteilen und wie wir Erwartungen bilden. Insofern finde ich es eine ganz wichtige Frage zum Schluss. Was kann man als Lehrerin oder Lehrer aktiv tun, um zu vermeiden, dass die eigene Wahrnehmungstendenz oder eigene Wahrnehmungsfehler negative Effekte für Schülerinnen und Schüler haben?
Das allererste ist, dass man sich dessen bewusst sein sollte, dass diese Effekte auftreten. Weil sich dessen bewusst zu sein, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Es gibt die sogenannte kognitive Verzerrung der kognitiven Verzerrungen, der Blindspot Bias, dass man glaubt, man selbst sei nicht von diesen Verzerrungen betroffen. Aber andere schon. Oder mich beeinflusst es zumindest weniger als andere. Das Fakt ist aber, niemand ist davor gefeit. Und alle Menschen sind davon betroffen. Und das hat auch nichts mit Intelligenz oder Verstand oder sozialer Kompetenz zu tun, sondern es ist was, was völlig normal ist. Wie eben dargelegt, weil es passiert, weil wir alle unter Zeitdruck und mangelnden Ressourcen leiden. Egal welchen Job wir auch machen, tatsächlich. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, dass diese Verzerrungen auftreten, dann kann ich dem entgegenwirken. Also es gibt beispielsweise Übungen oder so Trainings, wie man dem Confirmation Bias, dem Bestätigungsfehler, entgegenwirkt. Das ist ein aktives Training des eigenen Denkens. Und wenn ich das mache und dann öfter in meinen Alltag integriere, dann unterliege ich diesem Fehler weniger häufig. Genauso auch der sogenannte Negativity Bias, dass man negative Informationen mehr wahrnimmt und denen mehr Gewicht gibt als positiven Informationen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann hilft es bereits, dass ich die positiven Dinge versuche, vermehrt wahrzunehmen. Und dann gibt es bestimmte Trainings, auch wieder Achtsamkeitstraining zum Beispiel, um mehr positive Dinge bewusst wahrzunehmen und ins Denken und Handeln auch zu integrieren. Auch das Wissen über den fundamentalen Attributionsfehler hilft bereits, dass ich vielleicht öfter mal drüber nachdenke, vielleicht liegt das jetzt gar nicht an der Persönlichkeit der Person, sondern vielleicht spielen externe Faktoren auch eine größere Rolle. Da ist übrigens der Kulturkreis total entscheidend, dass wir Menschen aus westlichen Kulturkreisen viel mehr dem fundamentalen Attributionsfehler unterliegen, weil wir individualistischer geprägt sind als Personen aus östlichen Kulturkreisen, die eher in einem kollektivistischen Denken drin sind und viel mehr auch sich dessen bewusst sind, dass externe Umstände und Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Und zu guter Letzt, um auf die Motivated Cognition zurückzukommen, es gibt ja verschiedenste Motivationen. Und ein Motiv ist das Genauigkeitsmotiv. Wenn ich jetzt als Lehrerin oder als Lehrer motiviert bin, ein möglichst korrektes Ergebnis meiner Beurteilung zu bekommen, dann investiere ich einen höheren kognitiven Aufwand. Ich nehme eine ganz sorgfältige Informationsverarbeitung vor. Und das erfordert natürlich Zeit und das erfordert Ressourcen, mehr als wenn ich meine geistige Abkürzung nehmen würde. Aber es minimiert auch diese kognitiven Verzerrungen. Und an manchen Stellen ist es vielleicht absolut angebracht und auch sinnvoll, diesen kognitiven Aufwand dann zu betreiben.
Frau Dr. Weber, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich nehme jetzt ganz viel mit zum drüber nachdenken.
Vielen herzlichen Dank auch für die tollen Fragen und für dieses spannende Thema. Und ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder der anderen ein paar Erkenntnisse bescheren konnte.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.